Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
So, da sind wir wieder. Die 14 Tage sind rum. Tada!
Genau, hallo.
Heute ist sie endlich da, die lang ersehnte Folge über MH370. Und um das vorwegzunehmen, also ich habe die Folge genauso aufgebaut wie alle anderen, die wir machen. Und am Ende haben wir ganz viel Zeit, uns darüber zu unterhalten.
Das ist gut. Ja. Ich habe auch nicht vorweggelesen. Also ich bin genauso gespannt wie die Hörer bestimmt.
Genau, also wir schauen mal. Aber ich würde sagen, wir starten dann erstmal rein.
Und dann, genau.
Genau, eine Triggerwarnung nochmal an dieser Stelle findet ihr auch in den Shownotes. Also heute geht es dann endlich um MH370, beziehungsweise Malaysian 370, wie der Rufname an diesem frühen Samstagmorgen lautet. Geflogen wurde am 8. März 2014 mit einer Boeing 777-2H6ER. Sie ist 63,73 Meter lang und misst von Flügelspitze zu Flügelspitze 60,93 Meter. Das ER in der Typbezeichnung steht für Extended Range und somit kann sie laut Herstellerangaben ca. 3400 Kilometer mehr Strecke zurücklegen als die normale Boeing 777. Sie bietet Platz für bis zu 313 Passagiere, je nach Bestuhlung bzw. ob das Flugzeug mit zwei oder drei Klassen Bestuhlung fliegt. An diesem unvergesslichen Tag in der Geschichte befinden sich insgesamt 239 Menschen an Bord, 227 Passagiere, die von 10 Crewmitgliedern betreut werden, plus den beiden Piloten im Cockpit. Ausgelegt ist die 777 von Malaysia Airlines für 282 Passagiere und legte in der Zeit seit ihrer Auslieferung von Boeing am 31. Mai 2002 über 53.000 Stunden in der Luft zurück. Dagegen klingen die 7.526 Starts und Landungen schon recht wenig. Sie hatte die Seriennummer 28420 und war als 9M-MRO registriert. Geplant ist der Flug vom internationalen Flughafen Kuala Lumpur nach Peking in China. Flugzeit so rund 6,5 Stunden. Kuala Lumpur ist die Hauptstadt von Malaysia und hat Stand 2024 2.075.600 Einwohner. Peking, oder auch Beijing im Englischen genannt, ist die Hauptstadt Chinas. Sie allein hat mehr als 22 Millionen Einwohner und ist damit die bevölkerungsreichste Stadt der Welt. Kommen wir jetzt aber zu den beiden Piloten. Der 52-jährige Kapitän Zachary Ahmad Shah kommt auf 18.365 Flugstunden. Alle gesammelt bei Malaysia Airlines, denn hier begann er 1981 seine Pilotenausbildung. Zwei Jahre später erhielt er seine Berufspilotenlizenz und weitere 8 Jahre später wurde er zum Kapitän befördert. Zu Beginn auf einer Boeing 737-400, 1996 dann für den Airbus A330-300 und 1998 kam er ins Cockpit der Boeing 777. Co-Pilot bzw. erster Offizier war Farik Abdulhamid, gerade 26 Jahre alt, flog allerdings auch schon die Boeing 737-400 und den Airbus A330-300, bevor er im November 2013 seine Ausbildung auf der 777 begann. Bis jetzt hatte er 2763 Flugstunden sammeln können und der heutige Tag war sein letzter Trainingsflug. Einen Flug später sollte er seine Prüfung ablegen.
Okay.
Die 10 Flugbegleiterinnen stammten allesamt aus Malaysia. Ganz im Gegensatz zu den Passagieren. Hier waren insgesamt 14 Nationen vertreten. Menschen aus China, Malaysia, Indonesien, Australien, Indien, Frankreich, den USA, Kanada, der Ukraine, Neuseeland, dem Iran, den Niederlanden, Russland und Taiwan. Kommen wir jetzt aber dann endlich zu dem Flug vom 8. März 2014. Gegen 0 Uhr startete das Boarding und alle Passagiere verstauten ihr Handgepäck, setzten sich auf ihre Plätze und schlossen die Sicherheitsgurte. Viele freuten sich, endlich nach Hause zu ihren Familien zu kommen, andere freuten sich auf ihren wohlverdienten Urlaub. Und dann ist es endlich soweit. Um 0.42 Uhr Ortszeit startet MH370 von Startbahn 3-2 rechts in den dunklen Nachthimmel von Kuala Lumpur. Sie bekommen die Freigabe zum Steigen auf Flugfläche 180, also 18.000 Fuß, was ungefähr 5.500 Metern entspricht. Da an diesem Abend aber wenig los ist, sollten sie auf direktem Weg zum Wegpunkt Igari fliegen. Dieser liegt nördlich der malaysischen Küste. 4 Minuten nach dem Start bekam MH370 die Anweisung, weiter zu steigen, und zwar auf 35.000 Fuß, also Reiseflughöhe so um die 10.700 Meter. Diese Flughöhe erreichen sie um 1.01 Uhr. Und bis dahin lief alles ganz normal. Also es gab keine Probleme seitens des Flugzeuges oder der Crew. Keiner meldete sich, es war alles gut. Dann um 1.19 Uhr verabschiedet sich Lumpur Radar, die zum Kuala Lumpur Area Control Center gehört, von dem Flugzeug. Denn es ist Zeit, dass sie sich bei der nächsten Radarstation melden. Diese ist Ho Chi Minh Stadt. Der Lotse funkt also: Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Als Antwort hört er die Stimme, die er als Kapitän identifiziert. Andere Quellen sagen, es soll der Co-Pilot gewesen sein, also ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Stimme sagt, good night, Malaysia 370. Die letzten 6 Worte, die jemals aus dem Flugzeug zu hören sind. Denn danach bricht der Kontakt ab. Die Flugsicherung in Ho Chi Minh Stadt versucht nun ihrerseits, Kontakt zu MH370 herzustellen. Aber auch hier bleibt alles still. Um 1.20 Uhr erreicht MH370 den ersten Wegpunkt Igari. Das ist noch auf dem Radar des Kuala Lumpur Area Control Center zu sehen. Nur eine Minute später, um 1.21 Uhr, verschwand die 777 dann von diesem Radar. Nicht untypisch, denn sie sollten sich ja eh vorher schon bei der Radarkontrollstelle in Ho Chi Minh Stadt melden. Doch auch hier ist Malaysian 370 plötzlich verschwunden. Das Sekundärradar, das nur dann ein Flugzeug anzeigt, wenn dieses mit eingeschaltetem Transponder fliegt, zeigt also, dass der Transponder von Flug 370 ab 1.21 Uhr kein Signal mehr sendete. Zu diesem letztmalig aufgezeichneten Punkt flog Malaysian 370 immer noch in 35.000 Fuß Höhe mit einer Geschwindigkeit von 872 km/h. Dann, es ist nun 1.30 Uhr, versucht ein anderes Flugzeug, Kontakt über die internationale Notruffrequenz aufzubauen. Das klappt anscheinend einseitig, doch am anderen Ende ist nur Rauschen und Gemurmel zu hören. Und jetzt habe ich ja eben schon über das Sekundärradar gesprochen. Das Militär nutzt aber ein anderes und die Aufzeichnungen zeigen etwas mehr. Jetzt muss man aber sagen, dass das, was ich euch jetzt erzähle, also weil wir das jetzt alles schon wissen, das, was das Militär gesehen hat, wussten die zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Flugzeug war einfach weg. Mhm. Genau, denn genau wie das zivile Primärradar vom Flughafen Sultan Ismail Petra in Kota Bharu, einer Stadt in Malaysia, circa 20 Kilometer entfernt von der Grenze zu Thailand, nutzt ein anderes und diese Aufzeichnungen zeigen eben etwas anderes. Auf dem militärischen Radar ist zu sehen, dass Malaysian 370 erst eine kleine Rechtskurve flog und dann eine scharfe Linkskurve. Sogar also 180 Grad, also als wenn die gewendet hätten. Mhm. Diese Kurve brachte das Flugzeug auf den Kurs in Richtung Penang. Penang besteht aus einer Insel in der Straße von Malakka, zum anderen aus einem Bundesstaat auf dem malaysischen Festland. Und Penang liegt definitiv nicht auf dem Weg nach Peking. Allerdings war es die Heimat von Kapitän Ahmad Shah. Dazu kommen wir aber später noch in den Theorien, die ich für euch zusammen gepuzzelt habe. Jetzt erstmal wieder zurück zum Militärradar. Denn hier wird die Boeing 777 das letzte Mal um 2.22 Uhr Ortszeit gepinkt, und zwar am Wegpunkt Mekka. Dieser liegt nordwestlich vom Flughafen Penang und das Radar zeigt auch, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt nur noch in einer Höhe von ca. 9000 Metern befanden. Ich habe das Ganze vorab halt in eine chronologische Reihenfolge gebracht, damit das alles ein bisschen schmaler wird, weil sonst wäre diese Folge stundenlang. Mhm. Weil da ist einfach so viel passiert und es kam alles nach und nach. Und bevor das zu verwirrend wird, habe ich das alles schon mal chronologisch geordnet. Und da wir nun also in der Chronologie weiterspringen, gehen wir jetzt zu ACARS. Das steht für Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Klingt kompliziert, aber kurz und grob zusammengefasst werden hiermit Kurznachrichten von Flugzeugen oder Bodenstationen an den jeweils anderen Part digital übermittelt. Im Prinzip also ein Datenkommunikationssystem per Satellit. So ein bisschen wie SMS früher.
Okay.
Bei MH370 wurde zwar von wem auch immer das primäre ACARS-System abgeschaltet, genau wie auch der Transponder, zeitgleich übrigens. Doch im Hintergrund, quasi ganz tief in der Technik der 777, lief noch ein weiteres ACARS-System mit dem Namen Classic Aero. Und genau dieses System im Hintergrund liefert erstaunliche Daten. Denn Satelliten von Inmarsat, einem britischen Satellitentelekommunikationsunternehmen, das weltweit agiert, erhielten sogenannte Handshakes von diesem vermissten Flugzeug. Spätestens seit der Episode mit Air France 447 wissen wir, dass ACARS regelmäßig Pings zum Beispiel an die Wartungsabteilung am Boden sendet, um die Wartungstechniker direkt auf den Plan zu rufen, falls es Probleme gibt. Und auch bei MH370 kam es noch zu regelmäßigen Pings mit den Satelliten von Inmarsat. Um 1.06 Uhr ging ACARS offline bis 2.25 Uhr. Hier ging es plötzlich wieder online und schickte wohl auch vollautomatisch eine Anmeldeanforderung an eine Bodenstation. Um 2.25 Uhr reagiert die Boeing 777 jede Stunde auf diesen automatischen Handshake von ACARS, und zwar bis 8.10 Uhr. Letzter ACARS-Kontakt mit dem Satelliten war um 8.19 Uhr. Der nächste Ping erfolgte um 9.15 Uhr, jedoch kam keine Antwort mehr. Und auch der Ping um 8.19 Uhr war nicht mehr vollständig. MH370 muss also zwischen 8.19 Uhr und 9.15 Uhr abgestürzt sein. Und ich bin davon ausgegangen, wenn die Satelliten haben, können die das Flugzeug anhand dessen orten. Das Problem ist aber, dass man für eine Ortung wohl drei Satelliten braucht.
Ah, okay.
Und er hat immer nur mit einem gepinkt.
Ja.
Das heißt, hilft uns auch nicht weiter. Und wenn sie wirklich erst also nach 8.19 Uhr abgestürzt sind, dann sind sie also rund 7 Stunden geflogen. Genau deshalb wurden sie wahrscheinlich auch noch nicht gefunden. Wobei ich das völlig irre finde. Du kannst also mit einer Riesenmaschine, ich meine, wir sind mit dem typgleichen Flugzeug nach Dubai geflogen. Das Ding ist riesig.
Ja, das stimmt.
Einfach so um die Welt fliegen, 7 Stunden lang, und es findet dich keiner.
Es ist keiner, es ist nicht mal auf dem Radar zu sehen oder so.
So,
oder
ich meine, ja. Normalerweise wirst du von Abfangjägern direkt runtergeholt.
Vor allem, wenn der fremden Luftraum betritt.
Ja, ja, das ist schon alles sehr suspekt. Und das Gebiet ist dabei so riesig, dass wir es uns nicht mal annähernd vorstellen können. Wir sprechen hier von 4.600.000 Quadratkilometern. Zum Vergleich, die Europäische Union hat 4.381.000 1324 Quadratkilometer. Ist also im Ganzen noch kleiner als das Suchgebiet, wo MH370 sein könnte.
Krass.
Machen wir jetzt aber nochmal einen Zeitsprung zurück. Und zwar an die Stelle, wo die Lotsen beginnen, Flug MH370 zu vermissen. Um 1.38 Uhr, also circa 17 Minuten nach dem letzten Radarkontakt, meldet sich das Area Control Center Ho Chi Minh Stadt in Kuala Lumpur, um den Standort von MH370 zu erfragen. Denn seit dem Wegpunkt Bitot, kurz hinter dem Wegpunkt Igari, konnten sie sie nicht mehr sehen. Doch auch nach weiteren 4 Telefonaten in den folgenden 20 Minuten tauchte die Boeing nicht wieder auf. Um 2.03 Uhr erhielt Kuala Lumpur vom Operations Center der Malaysian Airlines die Info, dass sich MH370 im Luftraum von Kambodscha befinden soll. 2.15 Uhr. Ein weiteres Mal erkundigt sich Kuala Lumpur bei Malaysian Airlines und diese teilen ihn mit, dass sie Signale mit MH370 austauschen können. Doch der Lotse in Kuala Lumpur muss schon misstrauisch gewesen sein, denn jetzt nahm er Kontakt mit Ho Chi Minh Stadt auf und fragte, ob die Flugroute nach Peking überhaupt durch den kambodschanischen Luftraum führen würde. Verblüffenderweise nämlich nicht. Außerdem gab es Kontakt zu dem Lotsen in Phnom Penh. Eben genau die Lotsen, die für den Luftraum zuständig sind, doch auch sie hatten keinen Kontakt zu dem vermissten Flugzeug. 2.34 Uhr. Wieder wird Kuala Lumpur auf Nachfrage vom Operations Center mitgeteilt, dass sich MH370 in einem normalen Zustand befinden würde. Danach bat Ho Chi Minh Stadt noch einmal eine andere Maschine von Malaysian Airlines quasi als Relaisstation zu versuchen, Kontakt aufzunehmen. Doch auch hier gab es keine Antwort. 3.30 Uhr. Die Einsatzzentrale von Malaysian Airlines meldet sich in Kuala Lumpur damit, dass die vorher angegebenen Standorte, Zitat, auf Flugprognosen beruhten und für die Positionsbestimmung von Flugzeugen nicht zuverlässig seien.
Kompliziert.
Ja. Und jetzt kommt die Frage auf, ob die chinesische Flugsicherung überhaupt schon informiert wurde. 5.09 Uhr. Also wir sind ja schon morgens um 5, da liegen ja schon Stunden dazwischen. Wurde beim Area Control Center in Singapur gefragt, ob die eventuell Informationen hätten. Und dann endlich. Um 5.30 Uhr. Macht der Wachleiter von Kuala Lumpur das einzig Richtige. Er schlägt beim Aeronautical Rescue Coordination Center, kurz ARCC, Alarm. Diese Organisation ist für die Koordination von Such- und Rettungsmaßnahmen in so einem Fall verantwortlich. Und danach begann die größte Suche der Geschichte, aber sie finden nichts. Also, im Endeffekt waren nachher 25.000 Menschen an der Suche beteiligt. Mama. Und niemand hat's gefunden. 16 Tage nach dem Verschwinden von MH370 trat der Premierminister von Malaysia vor die Medien. Hier erläuterte er, dass die Air Accident Investigation Branch zusammen mit dem Satellitenanbieter Inmarsat zu dem Schluss gekommen sind, dass die 777 ins Meer gestürzt sein muss. Da man davon ausgehe, MH370 befände sich zu diesem Zeitpunkt über dem Indischen Ozean und dort gab es keine Möglichkeit zu landen. Und was ich in dem Fall so schlimm fand, ist, dass Angehörige, die bei diesem Staatsakt, nenne ich es jetzt mal, wo der das verkündet hat, die nicht dabei sein konnten, bekamen eine SMS, wo das drin stand.
Bekamen eine SMS?
Ja. Also das, was der da gesagt hat und dass die dann wahrscheinlich abgestürzt sind, jeder hat ja noch Hoffnung. Wenn du nichts von diesem Flugzeug findest und keiner findet irgendwelche Trümmerteile, ja, hast du ja immer noch irgendwie Hoffnung.
Ja, aber vielleicht wollten die Diskussion aus dem Weg gehen.
Ja, aber dann schickst du den Angehörigen eine SMS. Was eine Art.
Ja, sehe ich genauso. Aber ich denke mal, das wird es sein, damit er keine Fragen beantworten muss.
Ja. Und auch hier merkt er jetzt wahrscheinlich, dass ich das wirklich kurz gefasst habe. Einige Dinge müssen halt rein, deswegen habe ich die Folge auch so aufgebaut, aber es wäre sonst einfach zu viel, weil ich glaube, wir kennen alle noch die Bilder, die wir im Fernsehen gesehen haben, dass ich das ganze Leid jetzt nicht nochmal aufgreifen muss. Ich meine, überlegt euch einfach mal, wie es ist, wenn du am Flughafen wartest und plötzlich verschwindet dieser Flug von der Anzeigetafel. Und also es ist ja schon schlimm, wenn das Flugzeug abstürzt und ich möchte niemals in diese Situation kommen, aber wenn das einfach weg ist.
Ja, das erklär mal.
Das ist ja völlig irre.
Ja.
Und es gab in der Zeit nach dem Verschwinden immer wieder angebliche Sichtungen von Fischern, einem Arbeiter einer Ölplattform, einem Segler. Doch alle Hinweise führten wieder zu nichts. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu sagen, dass die Suche nach MH370 offiziell erst im Jahr 2017, also 3 Jahre nach dem Verschwinden, eingestellt wurde. Insgesamt habe das Ganze 155 Millionen US-Dollar gekostet. Allerdings nahm im Januar 2018 ein Meeresforschungsunternehmen aus den USA die Suche wieder auf. Sie suchten eine Fläche von 112.000 Quadratkilometern ab. Erfolglos. Bis 2024. Hier trat das amerikanische Unternehmen an den Verkehrsminister von Malaysia. Sie würden weitersuchen. Und wenn sie nichts finden würden, muss Malaysia auch nichts bezahlen. Aber auch diese Suche wurde nach ein paar Monaten ohne Ergebnis wieder abgebrochen. Allerdings ließen sich Teile finden, die von alleine wieder auftauchten. Wie zum Beispiel eine Flügelklappe, die Ende Juli 2015 am Strand von Réunion angespült wird. Untersuchungen der französischen BEA ergaben, dass diese Flügelklappe ganz sicher der Boeing 777 von Flug MH370 zugeordnet werden konnte. Ende Februar 2016 tauchte an der Küste von Mosambik, ca. 2000 Kilometer entfernt von der Flügelklappe auf Réunion, ein Wrackteil mit der Aufschrift No Step auf, also wahrscheinlich ein Teil des Flügels. Auch hier sind Ermittler sich sicher, dass es zu der Boeing 777 vom 8. März 2014 gehört. Weiter fand man noch eine Landeklappenschienenverkleidung, auf ihr ein Code 676EB. Auch dieser Code identifiziert sie eindeutig als Teil der 777. Und insgesamt, ich habe jetzt nur ein paar reingenommen, insgesamt sollen wohl so 50 bis 60 Wrackteile gefunden worden sein. Es gibt eine Netflix-Doku. Da wurde behauptet, dass einige Leute, die das gefunden haben, sagen, das wurde hier aber gut platziert, damit man es findet.
Oh, kann man denn so gemein sein?
Ja, also
ja, ich bin da,
es gibt
ja,
so viel dazu.
Ja.
Aber jetzt kommen wir dann endlich zu den verschiedenen Theorien, die es zu diesem mysteriösen Verschwinden gibt. Und ich möchte jetzt hier nochmal ganz klar und deutlich darauf hinweisen, dass auch wenn wir zwei jetzt hier rumspekulieren, das sind alles Spekulationen, wir wissen nichts und wir sind auch definitiv keine Verschwörungstheoretiker.
Nein, definitiv nicht.
Also ich habe euch das zusammengestellt, was ich im Internet gefunden habe. Und ich glaube, unsere Meinung, ja, sie wird ein bisschen mit einfließen, aber ich kann mich auf keine Theorie festlegen. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Ja, das wären so meine ersten Gedanken, die ich hätte.
Genau, also
mal so.
Wir schnacken einfach mal los und dann gucken wir mal, wo wir dann nachher enden. Theorie 1. Erweiterter Suizid des Piloten. Denn auf dem privaten Computer von Kapitän Shah wurde ein Flugsimulator gefunden. Das FBI soll hierbei eine Route gefunden haben, die der von MH370 sehr stark ähnelt und die er erst ein paar Wochen vor dem Verschwinden geflogen ist. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die Flugroute, ging es nach der scharfen Linkskurve auf direktem Weg nach Penang, dem Heimatort des Kapitäns.
Aber ganz ehrlich, das ist mein erster Gedanke gewesen, wo du denn das vorgelesen hast mit der, weißt du, dass das sein Heimatort war, vielleicht war er immer unterwegs, seine Frau was gemacht, wollte sich rächen, keine Ahnung. Also, aber das war mein erster Gedanke.
Genau, also es gibt tatsächlich ganz viele Leute, die sagen, ja, das war so ein bisschen verabschieden. dass er da nochmal genau. drüber geflogen ist. Und angeblich soll er das Flugzeug dann an einer schwer auffindbaren Stelle zum Absturz gebracht haben. Er soll es nämlich auch gewesen sein, der die Stromzufuhr unterbrach und eben den Transponder absichtlich abschaltete. Also er oder ein anderer. Denn Malcolm Brenner, den wir hier aus dem Podcast auch immer mal wieder benannt haben, von der NTSB äußerte sich einmal und sagt, dass die Umstände des Verschwindens einfach viel zu mysteriös seien, um ein Unfall zu sein. Gerade, dass beide Transponder gleichzeitig abgeschaltet worden sind und die Route immer wieder geändert worden sein soll, spricht für ihn ganz klar dafür, dass es ein Pilot gewesen sein muss und dass man einfach nicht wollte, dass das Flugzeug jemals gefunden wird. Ich habe viele andere Podcasts dazu gehört, ich habe viel gelesen dazu und es gibt sogar Leute, die sagen, vielleicht wurde das Flugzeug sogar ferngesteuert.
Ja, na Gott, von sowas nur gesagt halte ich nicht viel, aber naja, wer weiß.
Ja, also...
Das geht denn so über Verschwörungstheorie hinaus, das ist schon
ja.
wirres Denken,
ja.
so würde ich also, das mal nennen.
Ich weiß es auch noch nicht. Aber wir haben ja auch noch ganz viele Theorien, die da jetzt noch und die vielleicht noch ein bisschen irrsinniger sind als das, was wir bis jetzt gehört haben. Denn man muss dazu sagen, dass man das Leben von ihm und auch von dem Co-Piloten so durchleuchtet hat und man hat einfach keinen Grund gefunden, warum er das hätte machen sollen. Nun ist die Frage, braucht man immer einen Grund oder gibt man das immer irgendwie, also er hatte halt mit seiner Frau keine Probleme, familiär war nichts, geldtechnisch war nichts, von daher sagt man, hätte er nicht unbedingt. Theorie 2, die Flugzeugentführung.
Ja, wäre auch noch mein Favorit.
Genau, also es gibt nämlich tatsächlich einen Fall, ich habe jetzt den vergessen, wie der Flug hieß, aber da sind welche ins Cockpit eingedrungen und wollten damals, dass der Kapitän sie nach Australien fliegt.
Ja.
Und der Kapitän sagt halt, na, ich habe keinen Sprit bis Australien.
Ja.
Also, was willst du denn machen? So. Genau, also deswegen ist die Frage, war es vielleicht der Kapitän? War es ein Fluggast? Im schlimmsten Fall sogar mehrere Fluggäste. Denn schon kurze Zeit später ließ sich nachweisen, dass zwei Männer mit gestohlenen Pässen an Bord waren. Ein 19-jähriger Iraner und ein zweiter im Alter von 29. Die Pässe wurden zwischen 2012 und 2014 in Thailand einem Österreicher und einem Italiener gestohlen. Doch Interpol kam relativ schnell zu der Schlussfolgerung, dass beide wohl auf der Suche nach Asyl waren, denn sie hatten beide Weiterflüge ab Peking gebucht. Und das müssten sie ja nicht, wenn sie jetzt das Flugzeug zum Absturz bringen wollen würden.
Naja, kann aber auch alles Tarnung sein, ne? Dass die vielleicht aus New York gelernt haben.
Ja.
Und Tarnung, ja, ich sag ja, also da, man kann da viel rein interpretieren.
Ja, es ist super schwierig. Die haben dann noch alle anderen Passagiere und Crewmitglieder an Bord durchleuchtet. Aber auch da haben sie keinen gefunden, dem sie irgendeine Beteiligung an Terroranschlägen oder terroristischen Gruppen nachweisen konnten.
Ja, aber muss man auch nicht. Also das ist immer so meine Meinung, ne? Wenn da auf einmal das so Frischlinge sind oder so und...
Ja, man weiß
es nicht. Ja, man weiß es nicht, das stimmt. Okay, hören wir mal weiter.
Genau, also wir wissen halt nicht, wie es war. Und vielleicht war es ja auch so, also ACAS sendete ja eine Zeit lang nicht und wählte sich dann wieder ein. Vielleicht hatte die Cockpit-Crews ja doch wieder irgendwie einschalten können, in der Hoffnung, dass sie so gefunden werden.
Kann sein.
Wäre ja auch eine Möglichkeit. Kommen wir zu Theorie 3. Die Ladung hat etwas mit dem Verschwinden zu tun. Anhand der Ladungspapiere befanden sich Lithium-Batterien an Bord. Diese kamen aus China und wurden dort gemäß den Richtlinien verpackt. Allerdings wurden sie in Kuala Lumpur und vor dem Verladen in die 777 keiner weiteren Inspektion unterzogen. Und aus der Episode mit UPS Flug 6 wissen wir, wie schnell sich Lithiumbatterien entzünden können. Doch wie kann es sein, dass MH370 bis zum frühen Morgen noch ACARS Handshakes sendete?
Ja.
Also können wir Feuer theoretisch ausschließen.
Genau.
Das ist aber noch nicht alles. Es sollen sich nämlich auch knapp 5000 Kilogramm Mangostin im Frachtraum befunden haben.
Kenn ich nicht.
Kennst du die?
Nein.
Okay. Die sind so klein und die Schale ist so ein bisschen lederartig. Das ist übrigens von Wikipedia. Also ich würde jetzt nie diese Farbe nennen, die ich jetzt euch vorlese. Nicht, dass ihr euch wundert. Also die Schale ist lederartig. Purpurfarben bis dunkel purpurrot. Aber ich, also purpur finde ich lustig.
Ja, ich auch. Das stimmt.
Und man bricht die Schale einfach auf und zum Vorschein kommt die eigentliche Frucht. Mich erinnert sie so ein bisschen an Litschis, zumindest wegen der Konsistenz, die sie hat. Vom Aussehen her hat die Frucht ohne Schale etwas von einer Knoblauchknolle, also von den einzelnen Zehen, wenn die noch aneinander hängen. Und die Mangostin erlebte jetzt gerade Anfang des Jahres den totalen Hype in sozialen Netzwerken. Da war auch das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass es das überhaupt gibt.
Ich kenne das gar nicht, ja.
Unfassbar teuer. Und hat mir jetzt auch nicht so geschmeckt, dass ich sie nochmal essen muss. Aber was der Hype so mit einem macht, ich bin ja auch so ein Werbungsopfer. Warum ich euch das Ganze jetzt erzähle? Weil März nicht die Jahreszeit für die Ernte ist.
Okay.
Die Mangostin braucht Temperaturen zwischen 4 und 38 Grad Celsius. Laut Wikipedia sind alle Versuche, Mangostinbäume jenseits des 20. Breitengrades anzupflanzen, fehlgeschlagen. Und die Erntezeit liegt eben nicht im März, sondern zwischen November und Dezember. Also frage ich jetzt euch, warum sollten dann im März 5000 Tonnen davon verschickt worden sein? Hatten sie also vielleicht etwas ganz anderes an Bord? Eventuell sogar Spionagetechnik?
Oha.
Ja, jetzt wird's nämlich noch richtig spooky.
Ja, das merke ich auch gerade.
Hierfür gibt es null Belege. Aber, da kommt auch wieder die Netflix-Doku ins Spiel, könnte MH370 ein Spionagegerät an Bord gehabt haben, das China unbedingt haben wollte. Und um das zu verhindern, sollen die USA das Flugzeug erst mit Abfangjägern begleitet und dann abgeschossen.
Muss ja auch nachweisbar sein.
Naja, weiß man nicht. Das mit den Sowjets damals war ja auch über Jahrzehnte unter Verschluss gehalten. Und wenn die Flugschreiber nur 30 Tage pingen, so, die sind, also es kann sein, wenn die jemals irgendwann irgendwo gefunden werden, dass sie dann noch als Bänder intakt sind.
Ja, genau.
Das, ich weiß ja nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich gehört habe, dass Flugschreiber seit MH370 nicht mehr 30 Tage pingen, sondern 90 Tage.
Ja, das ist ja auch besser.
Ja, also da ist die Zeitspanne, um sie zu finden, einfach viel größer.
Ja, genau.
Kommen wir zurück zur Fracht. Knapp 2500 Kilo Fracht waren auf dem Frachtschein mit den Batterien nochmal extra drauf. Allerdings waren diese 2,5 Tonnen nicht weiter betitelt. Angeblich handelt es sich um Ladekabel und so weiter. Aber sicher weiß man das auch nicht. Das heißt, wir haben 2500 Tonnen. Das könnte auch was anderes gewesen
sein.
Theorie 4. Die Russen sollen MH370 nach Kasachstan entführt haben. Quasi als Ablenkung damit, dass die ganze Welt auf dieses Flugzeug konzentriert ist und nicht auf die Invasion der Krim. Das war nämlich zeitgleich. Angeblich sei MH370 auf einem Weltraumbahnhof in der Steppe von Kasachstan gelandet worden sein. Da ist halt die Frage, was ist denn mit den ganzen Menschen passiert?
Ja, genau, die können sie ja nicht alle verschwinden lassen.
Ja, ich kann aber auch dazu sagen, dass als das Flugzeug schon verschwunden war und theoretisch von der Zeit her schon abgestürzt hätte sein müssen, kamen sogar bei einigen Angehörigen Anrufe an. Von den Leuten, die in dem Flugzeug saßen. Und in der heutigen Zeit, also auch schon 2014, auch wenn das jetzt 11 Jahre her ist, hätte man theoretisch ja nachverfolgen können, von wo dieser Anruf getätigt wurde.
Ja, genau.
Aber dem wurde gar nicht nachgegangen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Malaysia nicht die Kapazität gehabt hätte, das nachprüfen zu lassen, weil Malaysia nicht so ein reiches Land ist, zum Beispiel, dann hätten es die USA gekonnt. Oder China hätte es gekonnt.
Konnt, ja,
irgendjemand hätte es gekonnt.
Ja, ja.
Finde ich schon sehr suspekt. Dass die Russen also MH370 nach Kasachstan entführt haben, würde nämlich auch von Meinung Einzelner dazu passen, dass vier Monate nach dem Verschwinden von MH370, also am 17.07.2014, MH17 definitiv von den Russen abgeschossen wurde.
Mhm.
Also.
Ja, die haben ja schon mal sowas gemacht, ne?
Es ist alles schwierig.
Ja.
Es ist.
Ja.
Wobei
man weiß ja auch nicht, wie weit die Regierung sowieso was vertuschen, wovon wir gar nichts mitkriegen.
Genau.
Also, ja.
Also ich weiß tatsächlich nicht viel über MH17, aber wenn das gewünscht ist, können wir die Folge dann auch mit einbauen. Das wäre gar kein Problem. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Theorie 5. Hypoxie. Wie bei Helios Flug 522. Bei uns natürlich auch im Podcast schon zu hören. Diese Theorie passt laut den Ermittlern am besten zu dem ganzen Szenario. Vielleicht flog also das Flugzeug im Autopiloten so lange, bis kein Treibstoff mehr da war. Und die Piloten und die Passagiere waren schon lange bewusstlos. Wobei die Ermittler sagen, es passt am besten. Warum dreht das Flugzeug dann um?
Nee, das hört sich für mich gar nicht plausibel an. Also, wenn vielleicht die ersten drei, da würde ich noch sagen, hier mit der Spionage oder so, ist ja eben halt merkwürdig da mit dieser Frucht, aber nein. Also, hä?
Ich hätte gesagt, dann fliegt es halt einfach geradeaus, beziehungsweise die Route, die eingegeben ist.
Genau, so lange, bis der Treibstoff alle ist.
Richtig, und dann wären sie nicht abgedreht und hätten eine 180-Grad-Kurve hingelegt.
Ja.
Wobei auch hier gibt es Leute, die sagen, das Flugzeug hätte gar nicht so eine scharfe Kurve fliegen können. Es ist alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und jetzt traue ich mich ja gar nicht, die letzte Theorie auszusprechen. Und nehmt die bitte auch nicht ernst, weil die ist völlig absurd.
Jetzt kommen die Außerirdischen.
Richtig.
Weggebeamt.
Genau.
Das habe ich mir gedacht.
Ah, ja, also ja, Aliens waren auch im Spiel.
Ja, ja.
Und mehr habe ich dazu auch nicht aufgeschrieben, weil die klang für mich so absurd. Ich glaube, der müssen wir nicht nachgehen.
Nein, also ich weiß immer nicht, wie die Leute immer gleich auf Außerirdische kommen. Also zumal, sobald ein Raumschiff da in die Erdatmosphäre eintritt oder wie auch immer, es muss sich ja sichtbar machen.
Ja.
Das würde ja alles aufgezeichnet sein. Also.
Genau.
Weil so ungeschützt sind wir im Weltraum ja nun auch nicht bei den ganzen Satelliten, die da oben rumschweben.
Nee.
Also. Nee. Ja.
Genau. Und das, da sprichst du mit Satelliten, sprichst du es gerade an. Ich finde es, wie gesagt, total verrückt, dass ein Flugzeug 7 Stunden irgendwo entlang fliegen kann. Und alle Satelliten oder Aufzeichnungsgeräte, die wir haben, die kriegen das nicht mit?
Ja, aber vielleicht hat da keiner drauf geachtet. So, weißt du, vielleicht der eine gedacht, der andere hat das schon übernommen, haben den Punkt vielleicht gesehen und haben sich darüber keine Gedanken gemacht.
Das kann gut sein. Die sagten ja auch, also die Ermittler sagten auch, dass genau der Übergang zwischen Kuala Lumpur und Ho Chi Minh Stadt war eigentlich der perfekte Zeitpunkt, den Transponder auszuschalten. Weil das tatsächlich ein Moment ist, wo du nicht immer, wo du nicht immer kontrolliert, was heißt kontrolliert wirst, aber da kann es, genau in diesem Übergang kann es mal dazu kommen, dass du nicht auf dem Radar bist, dass du mal nicht erreichbar bist.
Genau.
Und das würde wieder zu der ersten Theorie passen.
Ja. Also, dass es abgestürzt ist, das ist Fakt. Dafür haben sie ja die Teile gefunden. Das wird wahrscheinlich so tief liegen, wo keiner rankommt.
Und wenn das wirklich 7 Stunden noch geflogen ist und wir gesagt haben, die Fläche, wo es in diesen 7 Stunden hin könnte, ist größer als die EU.
Ja.
Wie willst du denn das finden? Das findest du vielleicht irgendwann in Jahren durch Zufall, aber ansonsten...
Ja, entweder das, aber wie gesagt, oder es liegt es wirklich so tief am tiefsten Punkt.
Genau, weil du hast ja keine Ahnung, wo du suchen sollst.
Ja, das ist natürlich sehr... spannend, also...
Ja, angeblich wurde es sogar in Australien von Perth aus auf einem Radar erfasst. Also damit sind wir ja vom Nordchinesischen Meer zum Südchinesischen Meer, Entschuldigung, das ist halt auch einfach wieder eine Riesenstrecke.
Ja, natürlich. Na gut, wie gesagt, aber da ist ja, das ist ja schon Fakt, der Absturz. Aber eben halt dieses Warum, ne?
Ja.
Weil man denn ja auch auf abrupt auf einmal so nichts mehr gehört hat. Genau. Und er war nur Rauschen und ja, also.
Es ist schon.
Ja, darüber, ein bisschen liebe Zuhörer. Tja, darüber kann jetzt jeder mal nachdenken.
Ja. Und sich erstmal seine eigene Meinung
bilden. Oder genau, sich seine eigene Meinung bilden. Was würdet ihr sagen?
Ja. Genau, schreibt uns doch gerne mal.
Das würde mich auch mal interessieren, ja.
Also bei Spotify könnt ihr direkt unter der Folge kommentieren und ansonsten könnt ihr uns auch gerne bei TikTok oder Instagram schreiben.
Ja.
Wir machen natürlich eine Folge draus, sollte sich dazu irgendetwas ändern.
Ja, definitiv.
Das wäre definitiv. Ja was, wenn die tatsächlich irgendwann verkünden. Wir haben es gefunden.
Ja.
Das wäre wirklich spannend, aber bis jetzt.
Naja, gut, aber damit wäre ja trotzdem noch nicht raus, warum sie abgestürzt sind.
Das stimmt,
ja. Ich meine, also finden werden sie wohl nichts. Ich denke mal, das wird wohl überall verstreut sein. Und
also es könnte sein, dass sie tatsächlich, also Ermittler sagten, es könnte sein, dass auch nach 10, 15, 20 Jahren dieser Chip in diesem Datenrekorder
das wäre natürlich eine andere Sache.
Wohl noch
ja.
Vielleicht funktionsfähig wäre, ja. Aber es weiß halt auch keiner, weil nee, in der Regel liegen die da unten ja nicht so lange.
Nein, aber das wäre eine Sache.
Ja.
Finde ich. Also, ja. Wenn da so ein Chip denn vielleicht doch noch gehen sollte, könnte man dann vielleicht doch.
Man weiß es nicht. 11 Jahre sind jetzt vergangen, in denen nichts gefunden wurde.
Ja. Und liebe Leute, es gibt, ich weiß nicht, ob das da auch welche dabei sind, nur weil es eben halt wie diese arabischen Namen sind oder so. Bitte seht davon ab, dass das gleich Attentäter sind.
Genau.
Ja. Das wollte ich nur nochmal dazu gesagt
haben. Genau.
Weil nicht jeder, der einen arabischen Namen hat, ist gleich ein Attentäter.
Das stimmt. Und wie gesagt, das sind alles nur Spekulationen. Keiner weiß, was wirklich passiert ist. Ich möchte mich auch auf keine Theorie festlegen. Es gibt welche, zu denen man mehr tendiert als andere, aber wirklich wissen tun wir es alle nicht.
Also ich würde dann immer sagen, ich würde sagen,
ja, genau.
Das war jetzt, na gut, der Suizid, wenn er da keine Probleme hatte, so dann vielleicht eine Entführung,
ja,
dass das vielleicht hinkommt, dass er gezwungen wurde, weißt du, diese scharfe Kurve zu fliegen und das alles auszuschalten. Ja, aber wir können es leider nicht wissen. Wir werden das wohl auch nie erfahren.
Nee, und deswegen ist, wie gesagt, auch ganz wichtig, wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Nein. Wir wollten einfach nur mal erzählen, was da so Sache ist und was man im Internet dazu findet. Aber das ist ja, wie gesagt, also mit den Aliens zu enden, ist schon dann absurd.
Ja, das ist absolut absurd. Das mit der Technik da, mit der Spionagetechnik, weiß ich auch nicht, aber... Also wenn man mich fragen würde, ich gesagt, tendiere zur Flugzeugentführung.
Ja, ich glaube, das wäre für mich vielleicht auch wahrscheinlich das Plausibelste. Vielleicht haben sie tatsächlich den Transponder nachher wieder eingeschaltet in der Hoffnung, dass man sie finden würde. Aber
oder heimlich eingeschaltet, dass der Entführer oder die Entführer das nicht mitgekriegt haben.
Richtig.
Aber wir werden es nie wissen. Das ist halt einfach mal Fakt.
Genau. Ja, und damit sind wir dann jetzt auch am Ende. Ich glaube, die längste Folge, die wir bis jetzt aufgezeichnet haben.
Ja, war ja auch sehr spannend.
Und genau, schreibt uns gerne, kommentiert uns gerne, was eure Theorie dazu ist. Und dann hören wir uns in 14 Tagen.
Genau.
Macht's gut, bis dann. Bis tschüss, dann. Tschüss.
Tschüssi.
Dass er in der Typ. Und 98. Wer klopft denn hier?
Wer klopft?
Dieser liegt noch west. Weiter fand man noch eine Landeklappenschienenverkleidung. Was ein Wort.